Deutschlandfunk. Sport am Morgen.
Wer im Fußballkontext 7:1 sagt, löst Erinnerungen an das Halbfinale gegen Brasilien bei der Fußball-WM 2014 aus. Am Abend gestern gab es in der Champions League ein Ergebnis, das weckte genau diese Erinnerungen. Jessica Sturmberg, was war das für ein Fußballabend in Lissabon?
Ja, einer, der in Erinnerung bleiben wird und auch Alte in der Tat wachruft, im genau an das 7:1 damals gegen WM-Gastgeber Brasilien. Der FC Barcelona ist ja eigentlich genau wie damals auch Brasilien eingeschätzt als harte Gegner, vor dem Teams hohen Respekt haben und alles nur kein Schützenfest erwarten. Und dann gewinnen die Bayern im leeren Stadion in Lissabon unter diesen Corona-Bedingungen mit 8:2. Edgar Endres mit dem Spielbericht.
Es herrscht dann doch ungläubige Staunen im Estadio da Luz über das Ergebnis auf der riesigen Anzeigentafel. Trainer Hansi Flick ist begeistert von seiner Elf, denn noch nie hat Barca so viele Gegentore kassiert.
Die Mannschaft hatte gerade in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr viel Druck gemacht, den Gegner wirklich eingezwängt, zu Fehlern gezwungen, hat dann auch im Ballbesitz des Umschaltspiels, war einfach klasse. Und das sind die Dinge, die wir machen wollten. Und die Mannschaft hat das einfach hervorragend auf dem Blatt auch umgesetzt. Und dann freuen wir uns schon auf das nächste Spiel, auf das Halbfinale.
Nächsten Mittwoch gegen Manchester City oder Lyon. Der Bayern-Gegner wird die beängstigend starke Leistung der Münchner genau analysieren, die in ihrem 250. Champions-League-Spiel pro Halbzeit 4-mal treffen. Müller und Coutinho je 2-mal, Perisic, Gnabry, Kimmich und auch Lewandowski schießen Barca ab. Messi bleibt an diesem trostlosen Abend torlos. Nur Suarez macht ein Tor für die Katalanen. Das zwischenzeitliche 1:1 erzielt Alaba mit einem Eigentor.
Und das Spiel Manchester City gegen Olympique Lyon, das wird heute Abend um 21 Uhr angepfiffen. Die kommende Saison unter Corona-Bedingungen wird besonders schwierig für Vereine in den unteren Ligen, die kaum Einnahmen aus Fernsehgeldern haben und Zuschauer für das finanzielle Überleben brauchen. In der Regionalliga Nordost dürfen Fans in geringer Zahl wieder dabei sein. In der Regionalliga West wird daran gearbeitet, dass das auch wieder möglich ist. Daniela Müllenborn mit dem Beispiel Rot-Weiß Essen.
Rot-Weiß Essen mit seinem Vorsitzenden Markus Uhlig muss noch mal ein bisschen nachjustieren.
Da geht es um so Themen wie öffentlicher Personennahverkehr, An- und Abreiseoptimierung vor und nach dem Spiel. Aber grundsätzlich, die Behörden haben sehr, sehr positiv reagiert und haben signalisiert, dass sie dieses Konzept grundsätzlich mittragen werden.
Und wenn es dann durchgewunken wird vom zuständigen Gesundheitsamt, dann heißt es abwarten, wie viele Zuschauer tatsächlich zum Saisonstart Anfang September ins Stadion dürfen. Aktuell erlaubt die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen im Amateursport 300, egal ob in der Kreisliga oder in der vierthöchsten deutschen Spielklasse der Regionalliga. Zu Heimspielen von Rot-Weiß Essen kommen in der Regel bis zu 11.000 Zuschauer. Knapp die Hälfte braucht der Verein zwingend, um finanziell einigermaßen über die Runden zu kommen.
Geld zu verdienen steht aktuell in keinster Weise bei uns im Fokus. Es geht einzig und allein darum, diese schwierige Saison irgendwie zu finanzieren, gegenzufinanzieren, abzusichern.
So wie Rot-Weiß Essen geht es den meisten Regionalligisten. Weil sie anders als im Profifußball nicht auf Fernseheinnahmen bauen können, müssen sie auf Sponsoren und Eintrittsgelder setzen. Deshalb haben sich Regionalligisten wie Alemannia Aachen, Rot-Weiß Essen, Preußen Münster oder Fortuna Köln zusammengeschlossen, um in Gesprächen mit der Politik eine lautere Stimme zu haben. Sie wünschen sich für den Amateursport eine ähnliche Klausel, wie es sie für die Kultur gibt, nämlich, dass größere Veranstaltungen mit einem entsprechenden Konzept mit Zuschauern stattfinden dürfen.
Beim Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf sind 2 Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das örtliche Gesundheitsamt ordnete daraufhin für die gesamte Mannschaft und das Trainer- und Funktionsteam häusliche Quarantäne an. Beim Leichtathletik-Diamond-Meeting in Monaco hat Joshua Cheptegei aus Uganda den 16 Jahre alten Weltrekord über 5000 Meter gebrochen. Der 23-Jährige lief die Zeit in 12 Minuten 35 Sekunden und 36 Hundertstel Sekunden und blieb damit deutlich unter der alten Bestmarke des Äthiopiers Kenen Nisa Bekele aus dem Jahr 2004. Und Radprofi Emmanuel Buchmann hat am dritten Tag des Critérium du Dauphiné, der Generalprobe für die Tour de France, knapp einen Platz auf dem Podium verpasst. Er wurde 4. hinter dem Italiener Davide Formolo. Jetzt kommen wir in einen ganz anderen Bereich. Vor 2 Monaten wurde der Lebensgefährte von Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, Matthias Große, kommissarisch zum Präsidenten der Eisschnelllaufgemeinschaft ernannt. Kurz danach wurde der Bundestrainer Erik Baumann suspendiert und jetzt auch Sportdirektor Matthias Kulik. Weitere Einzelheiten dazu von Lars Becker.
Wegen angeblich indiskutablen Fehlverhaltens über Monate wird Kulik zum 31. Januar 2021 gekündigt. Seine Aufgaben wird vorerst die frühere Eisschnellläuferin Nadine Seidenglanz übernehmen. Die Sportdirektorinstelle selbst kann erst nach dem erwarteten Rechtsstreit mit Kulik ausgeschrieben werden. Die Auseinandersetzung zwischen Kulik und Große schwelt seit Monaten. Zu Beginn der abgelaufenen Weltcup-Saison hatte Kulik den Lebensgefährten von Claudia Pechstein wegen angeblich verbandsschädigender Aussagen aus dem DESG-Betreuerstab gestrichen. Mit Ex-Bundestrainer Baumann hatten sich Pechstein und Große über Monate einen heftigen Streit geliefert. Zudem will Große die Athleten, Vereine und Landesverbände künftig für jeden erreichten Olympiastartplatz mit 10.000 Euro belohnen. Die Athleten erhalten die Hälfte der Summe.
Berichtet Lars Becker.